Es war einmal
live.
Konzertmitschnitte, Vorträge, Lesungen und Diskussionsrunden.
Jeden zweiten Montag im Monat um 21 Uhr im Freien Radio Salzkammergut.
Eskalationsstufen. So heißt Barbara Riegers dritter Roman. Er ist 2024 im Verlag Krämeyer und Scheriau erschienen und es geht um eine Liebesgeschichte, die sukzessive eskaliert. Von der innigen Zweisamkeit bis zur lebensbedrohlichen Gewalt. So heißt es im Klappentext. Es geht um Gewalt, ja, um eine erst aufregende und in weiterer Folge obsessive Liebesbeziehung, die sich Schritt für Schritt zur lebensbedrohlichen Situation für die Protagonistin Julia entwickelt. Angesiedelt ist die Geschichte im Kunstmilieu. Julias Objekt der anfänglichen Begierde ist Joe, ein charismatischer Maler. Wie sie sich kopfüber in die Beziehung stürzt und wie er sie sukzessive aus ihrem Umfeld isoliert, ja, wie diese Stufen auf dem Weg zur Gewalttat sich entwickeln, davon handelt Barbara Riegers Eskalationsstufen. In der Moserei Scharnstein hat die Autorin ihren Roman präsentiert bei einer Book-Release-Party am 17. Februar 2024 und zwar im Rahmen einer Performance zusammen mit der Musikerin Misonica. Das FRS war mit dabei.
Ob es ein schönes Bild sein wird. Wie ich liege auf dem Fell eines Schafs, oder ist es der Pelz eines Wolfs, auf dem ich liege, mit den Fesseln und dem Klebeband über dem Mund? Ob ich nicht doch ein richtiges Messer statt der Spachtel, ein Messer unter das Fell hätte stecken sollen, frage ich mich, während ich warte, dass er wiederkommt, während ich hoffe, dass ich aufwache, dass alles ein Traum gewesen sein wird. Ob ich nicht lachen sollte über den Wunsch, dass am Ende er mich befreit. Wie er mich malen wird. Danach. vor der Galerie ein vertrautes Gefühl, das Gefühl, nicht dazu zu gehören oder nicht dazugehören zu wollen. Wie immer fällt es mir schwer, das eine vom anderen zu unterscheiden. Alle hier scheinen sich zu kennen und ich kenne niemanden. Kim wäre gern mitgekommen, aber das Baby zahnt und lässt sie nicht aus dem Haus. Keine Chance. Ich entdecke eine Person mit einem Tablett in der Hand, versuche zu ihr zu gelangen, sehe Gäste nach vollen Gläsern greifen und leere Gläser abstellen, zwänge mich zwischen zwei Männern durch. Entschuldigung, sage ich leise, Entschuldigung, sage ich lauter. Einer weicht einen Schritt zur Seite und ich nähere mich dem Tablett. Es sind noch zwei Gläser darauf, als mir wieder jemand den Weg versperrt. Ich dränge mich vorbei, sehe vor mir nur Arme, sehe große Hände nach einem Glas, ein Sakko mit Ellbogenschonern, schwarze Haare, ein Lächeln, das mir gilt, und dann werde ich von hinten geschoben, in seine Richtung gedrückt. Joe neigt sich zu mir herab, sein Bart kitzelt meine Wange und ich berühre seine Finger, als ich das Glas entgegennehme. Er sagt, du bist durstig. Ein wenig gebe ich zu und nehme einen Schluck. Seine Augen glühen, alles hier glüht, kein Wunder, denke ich, und dass ich mich ausziehen muss, bevor mir die Wimperntusche ins Gesicht tropft. Halt mal bitte, sage ich und gebe ihm mein Glas. Ich schlüpfe aus meiner Jacke, er hebt den Arm, ich lege die Jacke darauf und er sieht mir zu, wie ich mir das Haargummi vom Handgelenk streife, nach meinen Haaren fasse und sie zusammenbinde. Er sieht mich so an, wahrscheinlich liegt es nur in meinem Kleid, er sieht mich so an, als wollte er mich auf der Stelle malen. Julia Moser, sagt er, du bist wirklich gekommen. Und wo sind deine Bilder, frage ich. Ganz hinten, sagt er, soll ich dich begleiten? Ich winke ab, nehme meine Jacke und das Glas aus seiner Hand. Komm wieder, sagt er, und ich drehe mich um, zwänge mich durch die Menge. Auf einmal geht es ganz leicht. Im ersten Ausstellungsraum sind schon weniger Leute. Großformatige, grelle Collagen, sie sind aber nicht von Joe. Im hinteren, letzten Raum bin ich fast allein. Nur eine Gruppe Mädchen steht vor einem der Bilder. Sie drehen sich um, als sie mich kommen hören und flüstern. Ich nippe an meinem Wein und sehe mich um. Öl auf Leinwand, gefällige, warme Farben. Frauen. Schöne, zum Teil halb nackte Frauen. Dass das heute noch jemand ausstellt. Ich nehme einen der Folder zur Hand. Joanne lese ich, betrachte das Geburtsdatum und bin überrascht, dass er gar nicht so viel älter ist als ich. Reisen durch Mittel- und Südamerika, verschiedene Lehraufträge, lebt und arbeitet in Wien. Eine längere Liste mit Preisen und Auszeichnungen. My Pictures of You. Der Zyklus setzt sich mit verschwundenen und ermordeten Mädchen und Frauen auseinander. Ich höre ein Geräusch, sehe die Mädchen den Raum verlassen, sehe mir das Bild, vor dem sie gestanden sind, genauer an. Die Porträtierte ist auch jung. Sie sitzt an einem Baum gelehnt in der Dämmerung, den Kopf ein wenig nach hinten gebeugt, die Augen geschlossen, die Beine ein wenig verdreht, das Kleid ein wenig nach oben gerutscht. Ich verspüre einen leichten Schwindel, trete näher, noch näher, untersuche die Pinselstriche, entdecke den eingearbeiteten Zeitungsausschnitt. Selber schuld, dass sie gestorben ist. Sie hat Drogen genommen und ist einfach von zu Hause weggelaufen. Und der Titel? Selber schuld. Ich trete wieder zurück, betrachte das Bild aus der Entfernung, sehe nun immer deutlicher, wie tot sie ist. Ich habe mehr als eine Frage, die ich Joe stellen möchte, aber ich bin offenbar nicht die Einzige. Als ich in den Eingangsbereich komme und mich auf ihn zubewege, wird er ununterbrochen begrüßt, geküsst, umarmt, in Beschlag genommen. Von der Seite sieht man nicht, dass seine Nase schief ist, von der Seite sieht er gar nicht so schlecht aus. Während er redet, wippt sein Körper ganz leicht hin und her, während er redet, fixiert er mich mit seinem Blick. Bis ich mich umdrehe, mir ein neues Glas von einem Tablett schnappe und in das Gesicht eines anderen Mannes schaue, auch er im Sakko, allerdings ohne Ellbogenschoner. Er lächelt und stellt sich vor als der Galerist. Ob ich wegen Joe hier sei, will er wissen und antwortet sich im nächsten Moment selbst. Alle seien wegen Joe hier. Ich trinke, der Wein ist eine Spur zu warm. Er sei ja so froh, redet der Galerist weiter, einen Künstler wie Joe in seiner Galerie zu haben, einen so mutigen, kontroversen Künstler wie Joe. Er sei so froh, dass er sich getraut habe, ihn endlich wieder auszustellen. Der Abend gebe ihm vollkommen recht. Während er redet, wandert sein Blick von meinen Augen über meinen Körper hinunter bis zu meinen Schuhen und wieder zurück. Mich überkommt das Bedürfnis zu rauchen, aber ich befürchte, dass er sich anschließen wird. Bleibt mir noch die Flucht auf die Toilette. Gerade will ich ihn unterbrechen und fragen, wo diese ist, als ich eine Berührung spüre, eine Hand an meinem Rücken, als ich die Stimme von Joe höre. Sie überlagert die Stimme des Galeristen. Der Galerist muss den Kopf heben, um Joe in die Augen zu sehen, und ich atme auf. Doch da steht wieder eine Frau vor uns. Sie drückt sich an Joe, drückt sich fast in ihn hinein, flüstert in sein Ohr. Mir scheint, sie verschwimmen zu einer Person. Ich drehe mich um und halte Ausschau nach meiner Jacke. Ich habe sie irgendwo auf dem Weg nach hinten über einen der wenigen Stühle gelegt. Ich mache mich auf die Suche, ziehe sie schließlich unter anderen Jacken hervor. Als ich mich aufrichte, steht Joe dicht neben mir. Das wird heute nichts mehr, leider. Du bist der gefragteste Mann des Abends, sage ich. Die letzte Ausstellung ist schon etwas her, darf ich? Er nimmt meine Jacke und hält sie auf die richtige Höhe. Er scheint zu wissen, wo meine Arme sind, wo die Ärmel hingehören. Er macht das nicht zum ersten Mal. Wahrscheinlich macht er das immer so. Ich richte den Kragen, ziehe die Haare heraus, die sich aus dem Knoten gelöst haben. Du musst mir noch deine Meinung verraten, sagt er. Ja, ich habe Fragen. Ein Verhör? Vielleicht. Bei einem Essen, schlägt er vor. Schön, dass du da warst, sagt er und macht einen Schritt auf mich zu, legt mir die Hand auf die Schulter, berührt meine Wange mit seiner. Ich kann kaum atmen. Schönen Abend noch, sage ich und löse mich von ihm, trete hinaus auf die Straße. Beim Gehen spüre ich noch immer einen leichten Schmerz an einer Ferse. Wenigstens trage ich vernünftige Schuhe. Ein kühler Wind bläst mir entgegen. Ich stecke die Nase in den Kragen und bilde mir ein, dass sich darin etwas von seinem Geruch verfangen hat. Verstörend, wie er diese toten Frauen malen, wie er aus ihrem Tod eine Ästhetik erzeugen kann, die einen dann beim Betrachten im Hals stecken bleibt. Vermutlich ist das Kunst, ist es das, was Kunst sein muss. Ich möchte rauchen. Greife in meine Tasche, ertaste mein Handy, es vibriert. Steffi ruft an, steht da. Cousinchen, alles okay, frage ich. Nein, sagt Steffi, der Großvater. Ich bleibe stehen. Was ist? Frage ich und fürchte das Schlimmste. Vom Traktor gerutscht, wahrscheinlich wieder ein Schlaganfall. Sie seien noch im Krankenhaus, es sei nicht mehr kritisch, aber ich höre sie atmen oder bin er sich selbst. Okay, sage ich, ich komme gleich morgen früh. Als ich das Handy wegstecke, vibriert es wieder. Joe hat mir ein Foto geschickt. Automatisch öffne ich es, zoome hinein, sehe mich selbst im hintersten Raum, sehe mich vor einem seiner Bilder stehen, den Oberkörper nach vorn gebeugt, sehe die Wölbung meiner Brüste, meinen langen schwarzen Haarschopf. Ich lese, ich bekomme Lust, wieder lebendige Frauen zu malen. Wann gehen wir essen? mir egal, was ich anhabe, denke ich, als ich vor seinem Haus stehe und auf die Klingel drücke. Im Stiegenhaus, vor den schwarz-weißen Fliesen, bin ich mir sicher, dass es nur einen möglichen Ausgang gibt, dass alle Spielzüge nur zu dem einen Ende führen können. Wie ich mich auch bewege, bewege ich mich auf ihn zu. Der Lift ist mein Verbündeter, die Frau im Spiegel zwinkert mir zu. Ich würde sofort mit ihr schlafen, würde sie noch im Vorzimmer hochheben und gegen die Wohnungstür drücken, würde sie dann durch den Gang ins Schlafzimmer tragen und mit ihr aufs Bett fallen. Es wäre wie in einem Film, nur dass es echt wäre, weil es nur so sein kann, so dringend. Ich zwinkere zurück und öffne die Lifttür, gehe den Gang entlang. Diesmal ist die Wohnungstür geschlossen, aber ich bilde mir ein, ihn hinter der Tür atmen zu hören. Kurz denke ich an die Wohnung darunter, an seine Bilder, aber da öffnet sich die Tür vor mir, ein perfektes Bild. Die Tür bildet den Rahmen, das Zentrum ist Joe, seine Augen, eine Mischung aus Freude und Unsicherheit. Noch bin ich nicht drin, denke ich, und er weicht einen Schritt zurück und ich mache einen Schritt nach vorn und er noch einen zurück und ich noch einen nach vorn und dann macht er einen nach vorn und ich einen zurück. Ich spüre die Türschnalle im Rücken, höre das Klicken, als ich die Tür mit dem Hintern zudrücke. Er macht einen Schritt nach vorn und ich bleibe stehen. Er macht einen Schritt zurück und ich einen nach vorn. Schachmatt, will ich sagen, aber als ich meinen Mund öffne, füllt er sich mit seiner Zunge und dann ist alles genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, nur besser, viel besser. Ich habe mir eine Packung Topfen gekauft und den Topfen mit Pigmenten verrührt, die Joe mir in kleine Gläser abgefüllt und mitgegeben hat. Ich habe mir eine kleine Leinwand gekauft und sie mit brauner Farbe grundiert, bin lange vor der grundierten Leinwand gestanden und irgendwann habe ich einen ersten Strich gezogen und irgendwann einen zweiten, einen dritten, habe aufgehört zu zählen und angefangen zu atmen, habe geatmet und gemalt, bis ich den Wald erahnt, bis ich die Bäume wiedererkannt, bis sich der Geruch der Leinwand mit dem Geruch der Farbe vermischt hat, mit dem Geruch von Erde und Holz. Joe und ich, wir gehen Hand in Hand, Arm in Arm, wir passen den Rhythmus unserer Schritte mühelos aneinander an. Wir straffen die Schultern, wir heben das Kinn, wir weichen niemanden aus, wir sind, das wissen wir beide, kein schlechtes Bild. Wir sehen uns selbst auf der Einkaufsstraße, auf den Stufen vor dem größten Museum, am besten Tisch im Restaurant, sehen uns durch die Fenster der wichtigsten Galerie als Videoinstallation, als Kunst im öffentlichen Raum, sehen uns in einem Rahmen hinter Panzerglas, sehen uns verfilmt als Bühnenfassung, als Oper, wir sehen uns als was immer wir uns sehen wollen. Joe, flüstere ich ihm ins Ohr. Ich hebe gleich ab und Joe flüstert zurück. Ich fixiere dich auf Papier. in Joes Wohnung dann, zu Hause im Atelier, als ich vorschlage, dass wir uns gegenseitig zeichnen, als ich vorschlage, dass wir uns beide nackt auf den Boden setzen, uns nackt gegenüber sitzen, schüttelt Joe den Kopf. Das kann nicht funktionieren, sagt er, das ist zu viel Bewegung. Ich mag deine Bewegungen, sage ich, aber er starrt mich an, kommt einen Schritt näher und legt mir die Finger auf die Lippen. Er sagt, du hast keine Ahnung. Ich ziehe die Augenbrauen hoch. Wie genau er mich sehen könne, sehen würde, sehen wolle, wie viel Bewegung er wahrnehme an mir, wie intensiv für ihn schon mein Blinzeln, das Zucken meines Augenlids, das Heben und Senken meines Brustkorbs, meiner Nasenflügel sei, wie intensiv das alles für ihn sei, wie herausfordernd. Ich hätte keine Ahnung, wie schwierig es für ihn sei, mich zu malen, wenn ich mich immerzu bewege. Er nimmt den Finger von meinen Lippen und ich atme ein, schüttel den Kopf. Okay, sage ich, es war nur ein Vorschlag. Er sei natürlich in Therapie gewesen, sagt er schließlich, er sei traumatisiert. Das Malen der toten Frauen sei eine Form, mit dem Verlust umzugehen, mit dem Verlust seiner Frau. Irgendetwas würde er wohl sublimieren durch die Malerei, sagt so seine Therapeutin, so wie doch für alle Therapeuten die Kunst nur eine Sublimierung des Triebes sei. Joe lacht. Wenn das seiner Therapeutin helfe, seine Bilder zu verstehen, dann sei ihm das recht, meint er und sieht mich an. Da ist eine Hilflosigkeit in seinem Blick, eine Hilflosigkeit, die ich nur erwidern kann. Ich weiß, Julia. Ich will wieder lebendige Frauen malen, ich will dich malen, aber zu Beginn würde es mir helfen. Er bricht ab, sieht auf seine Hände, schüttelt den Kopf. Nein, sagt er dann, das ist zu viel verlangt. Was? Frage ich, und es dauert ziemlich lange, bis er den Blick von seinen Händen hebt. Ich schäme mich dafür, aber es fällt mir leichter, dich zu malen, wenn du schläfst oder... sagt er und sieht wieder auf seine Hände. Oder was? Oder sonst irgendwie bewegungslos. Sein Winden nervt mich, es passt nicht zu ihm, es wirkt nicht echt, das ist nicht der Joe, den ich kenne. Es wäre mir lieber, er würde es einfach aussprechen. Okay, Joe, sage ich. Welche Pose willst du? Joe hat sein Versprechen eingelöst und das Kabinett in der unteren Wohnung leergeräumt. Er hat mir Zeichenblöcke und verschiedene Stifte, hat mir sogar eine Staffelei besorgt, eine Leinwand und Ölfarbe. Er hat mir Anregungen gegeben, er hat sich bemüht, mich aufzubauen, mich zu trösten. Er hat mir immer wieder gesagt, dass ich weder das Geld des Großvaters brauche, noch diese Familie, wenn sie sich so dämlich verhält. Es schmerzt, ihm Recht geben zu müssen. Der Schmerz kommt immer morgens beim Aufwachen und abends beim Einschlafen. Kommt während des Essens und unter der Dusche. nur wenn ich zeichne. Wenn meine Hand mit dem Stift übers Papier gleitet, wenn etwas anderes entsteht, Baumkörper, Baumgesichter, Wurzeln, Wälder, dann spüre ich ihn nicht. Joe hat sich wirklich bemüht in den letzten Wochen und nun bemerke ich einen gewissen Unmut in seinem fürsorglichen Blick. Die Bilder für seine Ausstellung sind schon in Triest. Zwischen den restlichen Bildern und mir ist nur mehr eine Wand. Irgendwann hat er versprochen, sie alle ganz zu entfernen, bilde ich mir ein, aber als ich ihn danach gefragt habe, wurde ich überrascht von seiner Wut. Das sei zu viel verlangt, hat er geschrien, das sei nun wirklich zu viel. Wenn ich unten in meinem neuen Zimmer bin und Joe oben in der Wohnung ist, dann lausche ich. Von oben ist nichts zu hören. Auch seine Bilder, die Frauen auf seinen Bildern sind stumm. Dennoch spüre ich manchmal ihre Anwesenheit. Ich blättere durch die Blöcke, betrachte die Skizzen und Zeichnungen, die ich gemacht habe, weiß nicht, was ich von ihnen halten, weiß auch nicht, wie ich Joes Lob und Kritik einordnen soll. Die Leinwand ist nach wie vor weiß, die Ölfarbe unbenutzt, auch ich bin leer. Aber es wird besser, es muss, so sage ich mir immer und immer wieder, es muss besser werden. Julia Moser, bist du das? Fragt jemand hinter mir an der Kasse. Ich drehe mich um und brauche einen Moment, um die Person zu erkennen. Ein silberner Schal verdeckt ihr halbes Gesicht. Trotzdem kann ich sehen, dass sie lächelt. Ich lächle zurück. Sie habe mich angeschrieben auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Sie habe sogar Joe nach meiner Nummer gefragt. Ich sei wirklich schwer zu erreichen. Ich entschuldige mich. Ein Todesfall in der Familie. Ich hätte mich sehr zurückgezogen. Auf Social Media sei ich gar nicht mehr unterwegs. Ich bezahle das Duschgel, das Happiness verspricht, und sie legt das gleiche Duschgel aufs Förderband. Ob ich Zeit und Lust hätte auf einen Kaffee? Fragt sie mich und ich nicke. Ja, sage ich und freue mich, dass es stimmt. Als ich später nach Hause komme, steht Joe im Vorzimmer und fragt, wo warst du so lange? Einen Kaffee trinken, sage ich, und gebe ihm einen Kuss, ziehe mich aus. Mit wem, will er wissen. Mit deiner nervigen Kollegin, sage ich, die gar nicht so nervig ist. Warum lächelst du so, will er wissen. Weil sie mich eingeladen hat, mehrere Bäume beizusteuern. Wozu? Will er wissen, woher kennt sie deine Bäume? Was ist das für ein Verhör, frage ich und dränge mich an ihm vorbei Richtung Küche, nehme mir ein Glas Wasser und gehe damit ins Wohnzimmer. Setze mich auf die Couch, ziehe die Beine an und vergegenwärtige mir die Stimmung, die Joe gerade zerstört hat. Er kommt in den Raum, setzt sich zu mir, wirkt nervös, angespannt. Ich frage nur, sagt er, weil es mich interessiert, was du machst. Und weil es mich interessiert, seine Stimme wird lauter, was überhaupt noch gemacht wird, weil ich wissen will, ob überhaupt noch etwas stattfinden wird, weil ich wissen will, was andere machen, während meine Kuratorin überlegt, die Ausstellung zu verschieben auf, Joe sieht mich wütend an, auf nach dem Weltuntergang. Oh, sage ich und beuge mich vor. Ausgerechnet jetzt, sagt er, kommt so ein Scheiß daher und ruiniert alles. Ausgerechnet, schreit er, seine Hände fahren durch die Luft und landen auf dem Couchtisch. Ausgerechnet jetzt. Einen Moment lang bilde ich mir ein, einen Sprung im Glas zu sehen. Aber die Tischplatte hält noch. Thank you. Klo sagt, wir müssen raus aus der Stadt. Er nimmt mir den Koffer ab und stellt ihn auf den Boden. Dann dreht er sich um und winkt der Nachbarin. Ich steige aus dem Zug. Mir scheint, dass die Nachbarin Steffi ähnelt, von der Weite zumindest, und spüre einen Stich im Bauch, oder ist es das Herz? Mein Herz ist doch in Ordnung. Hinter mir das Geräusch des abfahrenden Zugs, vor mir Joes Rücken. Die Berge wirken anders als daheim, doch der Wald ist der gleiche. Die Züge, die kleinen Haltestellen, sogar die Namen der Orte ähneln sich. Die Autos sehen gleich aus, nur der Beginn der Kennzeichen erinnert mich daran, dass ich hier nicht zu Hause bin. Es riecht nach Schnee. Joe dreht sich um und sieht mich ungeduldig an. Ich setze mich in Bewegung, hebe den Koffer über den Bahnübergang, über die Wiese, ziehe ihn schließlich über den Parkplatz. Die Nachbarin kommt uns entgegen, bleibt einen Moment stehen, sie zögert, dann reicht sie Joe die Hand und schließlich auch mir. Aus der Nähe sehe ich, dass das Blond ihrer Haare nicht echt, sondern gefärbt ist. Aus der Nähe sehe ich, dass da keinerlei Ähnlichkeit mit meiner Cousine besteht. Ich frage mich, mit wie vielen Frauen sie Joe schon chauffiert hat. Er hebt seinen Koffer in den Kofferraum und geht nach vorn zur Beifahrertür. Ich quetsche meinen Koffer neben seinen, schließe den Kofferraum und nehme hinten im Auto Platz. Ich habe mir den Namen der Nachbarin nicht gemerkt, fällt mir auf, als wir losfahren und ihre Augen im Rückspiegel und ich ihre Augen im Rückspiegel sehen kann, wie sie zwischen der Straße, dem Rück- und dem Seitenspiegel und dem Beifahrersitz hin und her wandern. Es dämmert. Es ist die Zeit, in der die Rehe aus dem Dickicht auf die Fahrbahn springen, in die Kegel des Scheinwerferlichts und in ihr Verderben laufen. Warum machen sie das? Auch das habe ich vergessen. Die Stimme der Nachbarin, die Stimme von Joe und das Motorengeräusch machen mich schläfrig. Verstehe nur Wortfetzen, irgendetwas mit Pandemie, mit Verdachtsfällen, Todesfällen, Toilettenpapier, Abstand, Ausgangssperre. Joe sagt, zum Glück sind wir jetzt hier, im Wald. Er lockert seinen Schal, zieht ihn vom Hals und wickelt ihn um seine Hände. Die Nachbarin bremst, ich werde nach vorn gedrückt, in den Gurt gepresst. Es ist kein Reh, sondern ein Feldhase, der im letzten Moment einen Haken schlägt und im Dunkeln verschwindet. Die Nachbarin bietet an, uns gleich noch zum Supermarkt zu fahren, schließlich wissen wir nicht, was morgen sei. Joe legt seine Hand auf ihre. Fahr uns bitte nach Hause, sagt er, und die Nachbarin schaltet runter, blinkt und biegt ab. Im Scheinwerferlicht sehe ich Fichten und kahle Buchen. Die Straße wird kurviger, es geht bergauf und wieder bergab, es geht nach links und dann wieder nach rechts. Ich möchte die Nachbarin fragen, ob sie in der Nähe wohnt und wo genau, aber da bremst sie schon, es rumpelt. Die Straße wird zu einer Forststraße, einer ziemlich heruntergekommenen Forststraße. Es rumpelt, ich werde durchgeschüttelt, irgendwann wird es wieder heller. Eine kleine Lichtung. Im Scheinwerferlicht sehe ich die Jagdhütte, daneben einen Holzschuppen. Bitte schön, sagt die Nachbarin und lässt den Motor laufen. Meldet euch, wenn ihr etwas braucht. Als sie weg ist, fällt mir auf, wie still es hier ist. Der Geruch von Erde, Rinne und Moos, vertraut und fremd zugleich. Meine Augen gewöhnen sich an das Mondlicht. Ich hole gleich mal Holz, sagt Joe. Der Schlüssel ist in einem der Gummistiefel. Er deutet auf die Stufen vor der Haustür und verschwindet in der Dunkelheit. Ich höre ein Knarren und dann geht weiter weg ein schwaches Licht an. Ich fahre mit der Hand in den Gummistiefel. Eine Spinne läuft mir über die Hand. Das bilde ich mir ein, das bilde ich mir sicher ein. Ich hebe den anderen Stiefel hoch und drehe mich um. Ein Schlüssel fällt heraus. Als ich noch vergeblich versuche, die Tür zu öffnen, kommt Joe zurück. klemmt ein wenig, sagt er und drückt mir die Holzscheite entgegen. Er öffnet die Tür, dreht das Licht an und weist mir den Weg in die Stube. Ich stecke das Holz in einen Korb vor dem Ofen. Eine kleine Küche, ein Sofa mit einem Fell davor, ein alter Fernseher. Es ist eiskalt. Ich gehe zurück ins Vorzimmer. Joe stellt die Koffer herein und schließt die Tür. Schlafzimmer und Atelier sind im ersten Stock, sagt er. Ich heize gleich ein. Es riecht wie frisch gestrichen. Überhaupt sieht alles renoviert aus, nur die Stiege nicht. Sie ist steil und knarrt, als ich hinaufsteige. Oben ein Schlafzimmer mit Doppelbett und Bauernschrank. Ich stelle meinen Koffer ab. Neben der Tür zum Schlafzimmer noch eine zweite. Ich drücke die Schnalle nach unten, taste nach dem Lichtschalter. Es klickt, aber nichts passiert. Dann laufe ich mit meinem Handy durch die ganze Hütte. Ich habe überall schlechten Empfang. Draußen geht es, ruft Joe. Aber wen willst du jetzt anrufen? Niemanden, aber komm, sagt Joe und legt noch ein Scheit in den Ofen und schenkt Whisky nach, zieht mich aufs Sofa. Ab Montag müssen wir unser soziales Leben auf ein Minimum reduzieren, hören wir aus dem Fernseher. Der funktioniert wenigstens. Joe drückt mich an sich, legt die Lippen an mein Ohr und sagt, nur du und ich, Baby. Man muss aufpassen, was man sich wünscht, sage ich nicht. Ich sage, und deine toten Frauen. Er sagt, die verstecke ich im Schuppen. Wenn ihr Zugabe ruft, gibt es noch einen Bonustrack für alle aus dem Alltag. Thank you. draußen ist es dunkel. Es ist eine alte Garnitur, der Zug wackelt hin und her, rattert und pfeift. Ich lehne mich zurück, schließe die Augen, versuche mich zu beruhigen, Lösungen zu finden, Entscheidungen zu treffen, eines nach dem anderen, sage ich mir. Ich erreiche Steffi und erkläre ihr, dass ich mit allem einverstanden bin, was das Erbe betrifft, dass ich ihr nichts wegnehmen will. Ich erkläre ihr, warum ich doch nicht kommen könne. Ich muss zu Joe, sage ich, und fast bin ich froh, dass der Empfang schlechter wird. Joe braucht mich, sage ich. Wozu, höre ich Steffis Stimme noch, dann ist sie weg. Er braucht mich, sage ich leise zu mir selbst, um zu überleben. Ich spüre Tränen in den Augen, spüre Trauer, Verzweiflung, Wut. Dann versuche ich wieder klar zu denken. Ich tippe, bitte fahr nicht mit dem Auto, sondern ruf die Nachbarin an. Ich klicke auf Senden, Nachricht konnte nicht gesendet werden. Ich klicke noch einmal, vielleicht kann mir die Nachbarin helfen, vielleicht hat sie eine Idee, wie wir ihn retten können, vor sich selbst. Vielleicht weiß sie zumindest, wo die nächste Polizeistation ist oder die nächste Rettung oder wen man anruft bei Suizidgefahr. Ich muss das googeln, wenn ich wieder Internet habe. Im Moment habe ich gar kein Netz. Auch die Durchsagen kann ich kaum verstehen, kann nur ahnen, wo ich mich befinde und wann ich ungefähr aussteigen, wann ich den Knopf drücken muss. Ich klicke wieder auf Senden. Der Empfang wird besser. Ich rufe Joe an, aber er hebt nicht ab. Vielleicht war es ein Fehler, in diesen Zug zu steigen und in den davor und alles davor. Vermutlich war alles ein Fehler, denke ich jetzt. Alles mit Joe war ein Fehler. Ich höre ein Lachen, bin das ich? Da ist sonst niemand im Zug. Scheiße, sage ich laut, um meine Stimme zu hören. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Und was, wenn es zu spät ist? Was mache ich dann? Ich sehe auf die Uhr, eigentlich müsste ich gleich da sein. Nächster Bedarfshalt höre ich, aber den Namen der Station kann ich nicht verstehen. Ich drücke zur Sicherheit, bald darauf bremst der Zug, hält in einem schwarzen Loch. Ich öffne die Tür, sehe hinaus, Regentropfen fallen gegen mein Gesicht. Die Tür schließt automatisch, der Zug fährt wieder los, noch einmal drücke ich. Ich könnte einfach die Polizei rufen, mit einem Streifenwagen bis zur Hütte fahren. Beim nächsten Halten glaube ich, die Station zu erkennen. Ich öffne die Tür, glaube, ein Auto zu erkennen, werde geblendet vom Scheinwerferlicht, dann wird es dunkel. Jemand ruft meinen Namen, es muss Joe sein. Ich steige aus. Dieser Moment der Umarmung, dieser Geruch an seinem Hals, wie unsere Körper im Stehen genau ineinander passen, wie sein Körper sich gegen meinen drückt und wie egal es mir ist, dass es regnet, dass er besoffen Auto gefahren ist, wie egal mir alles ist.
Das war die Book Release Party von Barbara Rieger, aufgenommen in der Moserei Scharnstein im Februar 2024. Präsentiert wurde ihr neuer Roman Eskalationsstufen, erschienen im Frühjahr 2024 bei Krämeyer und Scheriau. Begleitet wurde die Autorin bei der Performance von der Musikerin und Soundkünstlerin Missonica.
Einmal
live.
Konzertmitschnitte, Vorträge, Lesungen und Diskussionsrunden. Jeden zweiten Montag im Monat um 22 Uhr.